bin ein bisschen nervös. Okay. Das Frauenfreizeitthema heißt ja von der Aussaat bis zur Ernte, die göttliche Landwirtschaft. Und was am Anfang steht, ist natürlich nicht das Säen, sondern das, was gesät wird, der Same. Und da kommen wir jetzt drauf. Der Same hat großen Einfluss natürlich auf die Ernte, denn, wie sagt das Sprichwort, du erntest, was du gesät hast. Jesus benutzte oft Situationen aus dem damaligen Alltag der Menschen, um ihn mit Bildern geistliche Dinge zu erklären. Wir haben heute Morgen schon von Teresa das Gleichnis des Sämanns gehört und darauf beziehe ich mich auch. Ich habe eine Kurzfassung gemacht. Ein Sämann streut Samen aus, er fällt auf unterschiedliche Böden und bringt nur bei einem Untergrund Frucht. Auf Nachfrage seiner Jünger erklärte er ihnen später, was dieses Gleichnis zu bedeuten habe. Jesus sagt, der Same ist das Wort Gottes. Die Böden sind verschiedene Menschen, die das Wort hören und darauf reagieren. Frucht kommt nur zustande, wenn Menschen glauben und ihren Glauben auch bewahren, trotz Schwierigkeiten. Der Same ist das Wort Gottes. Gern hätte ich allgemein was über Samen und ihre Eigenschaften erzählt, weil Natur finde ich ganz spannend. Aber viele spannende Dinge, die man bei einem natürlichen Samen, die bei einem natürlichen Samen passieren, kann man auf diesen Samen nicht unbedingt deuten. Es trifft nicht unbedingt zu oder nur begrenzt. Aber ich möchte ein paar Analogien bringen, auch wenn sie vielleicht nicht in allen Details stimmen. Also übereinstimmen. Stimmen schon, aber nicht übereinstimmen. Ich hätte es größer machen sollen. Hä? Könnt ihr das lesen? Gut. Ein Same bringt neues Leben hervor. In diesem Gleichnis nennt Jesus den Samen das Wort Gottes. Aber was meint er mit Wort Gottes? Diese Frage, meint er, wie die Juden glauben, das Alte Testament? Oder sind es alle Worte von Gott und von Jesus? Oder ist es das ganze Neue Testament? Oder die ganze Bibel? Diese Frage hat mich sehr durcheinander gebracht und ich bin sehr froh, dass David ein bisschen Licht in meinen Wirrwarr bringen konnte. Das Problem ist nämlich, dass alle Antworten richtig sind. Ein Du sollst nicht stehlen, ist das Wort Gottes? Ja, genau. Gott hat es gesagt. Aber bringt das Leben hervor? Wenn wir das jetzt auf den Samen, neues Leben. Oder wenn wir lesen, dass Jesus 5000 Menschen zu essen gibt oder dass er den Sturm gestillt hat mit einem Wort, ist das Wort Gottes? Auch wieder. Hä? Oder wenn der Apostel zu Problemen in den Gemeinden, die Apostel zu Problemen in den Gemeinden Stellung nehmen, ist das Wort Gottes, wenn sie ermutigen und ermahnen. Ja, auch, alles. Aber es gibt kein neues Leben. Und mein Auftrag für heute war, über den Samen als Wort Gottes zu reden. Nichts über Säen, über Wachsen oder Ernten, das kommt ja in den nächsten Tagen, sondern nur über den Start im Leben einer Pflanze. Und deshalb beschränke ich mich so ziemlich darauf. Können wir weiter? Elfi? Oh. Falsch. Eins weniger. Ja, genau das da. Oder vielleicht habe ich eine falsche Reihenfolge. Nein? Eins weiter? Gut, das da. Elfi, würdest du das bitte vorlesen?
Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das ich euch als auch ein Evangelium verkündigt worden ist.
Hier redet Petrus von dem Wort Gottes als Evangelium, als gute Nachricht. Ich habe das eingerückt, weil das ist ein Zitat aus einem Psalm. Und das erklärt eigentlich nur, dass das Wort Gottes bleibend ist. Also, wenn wir jetzt das weglassen, ihr seid wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Das ist das aus dem Wort Gottes. Das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündet worden ist. Wenn man jetzt diese Kurzfassung macht, dann finde ich, ist es einfacher, den Bezug zu machen. Also, Paulus redet vom Wort Gottes als Evangelium und das betrifft vor allen Dingen den Anfang des Lebens, die Wiedergeburt. Übrigens, direkt anschließend redet Paulus in einem anderen Bild vom Wort Gottes. Und da braucht er das Bild von der Milch, von der unverfälschten Milch. Das ist auch das Wort Gottes, aber er bezieht es da auf das Wachstum. Und da wir beim Anfang, bei der Geburt bleiben, bleiben wir beim Evangelium alleine. Habt ihr ungefähr verstanden, was ich meinte? Okay, also, was ist das Evangelium? Logisch, müssen wir jetzt fragen. Hm? Ich habe eine Zusammenfassung in 10 Sätzen gemacht. Und David sagte, du kannst nicht 10 Sätze auf eine Folie machen. Deshalb habe ich 5 da gemacht. Jetzt müsste eins zurück. Ja, ich habe es falsch rum. Entschuldigung. Also jetzt dürft ihr gucken. Also ich lese euch jetzt meine 10 Sätze Zusammenfassung, ihr habt aber nur 5. Also, Gott, das Evangelium. Gott als Schöpfer liebt die Menschen und er gibt ihnen Anweisungen, wie sie leben sollen. Wie eine Gebrauchsanweisung zum Beispiel für ein Küchengerät. Er gibt ihnen einen freien Willen, damit sie ihn aus freien Stücken auch wieder zurücklieben können. Damit wir nicht Marionetten sind. Marionetten können nicht entscheiden, die machen einfach, was der andere war. Die Menschen wollen Gott aber nicht gehorchen. Sie entscheiden sich gegen ihn und Gott zieht sich zurück, weil ihre Sündhaftigkeit mit seiner eigenen Heiligkeit nicht vereinbar ist. So wie Licht und Schatten nicht an einem Ort direkt sein können. Obwohl die Menschen merken, dass sie sich selbst zerstören und sie ohne Gott nicht glücklich sind, können sie diese Kluft aber nicht überwinden. Weil Gott die Menschen aber immer noch liebt und mit ihnen zusammen sein möchte, ergreift er die Initiative. Er schickt seinen Sohn Jesus. Dieser lebt als Mensch auf der Erde, so wie wir hätten leben sollen, wenn wir uns nicht gegen Gott aufgelehnt hätten. Weil er selbst sündlos war, konnte er die Schuld der Menschheit auf sich nehmen und sie durch seinen Tod sühnen. Und jetzt haben wir als befreite Menschen die Möglichkeit, wieder mit Gott eine Beziehung zu haben. Durch Hören und Glauben, Umdenken und Untertauchen in Wasser, die Taufe, vergibt uns Gott unsere Sünden. Er nimmt uns als seine Kinder an und schenkt uns den Heiligen Geist. Wenn wir Gott treu bleiben und die Anweisungen, die Gott uns gibt, versuchen zu befolgen, dürfen wir in Ewigkeit mit ihm und dem Auferstandenen Jesus Gemeinschaft haben, weil wir das Gericht Gottes nicht zu fürchten haben. Das waren 10 Sätze, aber lange. Ja? Gut. Ich habe gedacht, ich möchte eben so Analogien machen zwischen dem natürlichen Samen und dem Wort Gottes Samen. Ich habe hier den natürlichen Samen, ein Böhnchen, vor, naja, sagen wir mal jetzt 6-7 Tage gepflanzt und das ist eine Babybohne. Hm? Gut, also der natürliche und der Same, das Wort Gottes. Und hauptsächlich das Evangelium. Gut. Irdische oder natürliche Samen sind von unterschiedlichster Größe, Formen, Farben. Haben wir gestern Abend gesehen. Es ist super, wie wir das sehen konnten, wie ja, wie andersartig und doch ganz toll jeder Same dann ist. Die Pflanzen, die Samen sind je nach Pflanze anders und Pflanzen und ihre Samen sind angepasst an ihre Umwelt und somit verschieden. Der Same als Wort Gottes ist für alle Menschen gleich, egal wann sie lebten oder leben und wo. Er bringt Christen hervor, wenn diese Menschen den Samen in ihr Herz aufnehmen. Wenn wir Gottes Wort ernst nehmen und uns danach richten, sollten wir den gleichen Glauben haben, weil wir dieselbe Grundlage haben. Ist das so? Nein, eigentlich nicht unbedingt. Wir haben nicht alle Christen den gleichen Glauben. Aber warum ist das? Ich denke, es hat viel mit Gentechnik zu tun. Normalerweise, jetzt gibt es Biologieunterricht, wenn keine Mutationen stattfinden, entsteht aus Samen eine identische Pflanze. Wenn Eigenschaften dieser Pflanze nicht erwünscht sind, kann man sie mittels Gentechnik austauschen und dafür anderes in die DNA-Ketten einfügen. Zum Beispiel geringere Anfälligkeiten auf Krankheiten oder Schädlinge, weniger Kälteempfindlichkeit oder sonst was. Die neue Pflanze ist damit besser geschützt. Sie ist widerstandsfähiger, ertragreicher vielleicht. Sehr positiv, oder? Es gibt aber auch negative Aspekte. Durch den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen, die immun sind, zum Beispiel gegen gewisse Schädlinge, kann nach einigen Generationen in der DNA dieser Schädlinge eine Anpassung stattfinden, sodass sie dann doch diese Pflanze fressen können. Ein Beispiel ist der Baumwollkapselbohrer bei Gentechnik Baumwolle. Dazu können auch andere Nutzinsekten durch die Genmanipulation an diesen Pflanzen ebenso gefährdet werden. Zum Beispiel der Monarchenfalter. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Jahren hatten wir so eine Slideshow über den Monarchenfalter. Die fallen dann manchmal auch dem zum Opfer. Geistlich gesehen, Satan benutzt geistliche Gentechnik. Er verändert das Evangelium, indem er sagt, man müsse Dinge aus der Bibel nicht unbedingt so eng sehen. Zum Beispiel ist Gott nicht nur ein Gott der Christen, sondern der gleiche Gott, den auch die anderen Religionen anbeten. Sie können halt auf ihre Art mit ihm in Beziehung kommen. Ich denke da zum Beispiel an gemeinsame interreligiöse Gottesdienste. Und ich habe dann immer Mühe, wenn ich daran denke, was Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also ganz klar schließt er andere Wege zu Gott aus. Ein anderes Beispiel von Gentechnik mit einer sehr großen Auswirkung liegt gerade am Anfang des neuen geistlichen Lebens. Bei der Bekehrung ersetzt Satan die Taufe als den Zeitpunkt der Sündenvergebung durch ein Übergabegebet. Und das geht ungefähr so: Ich sage Gott, dass es mir leid tut, dass ich ihn bisher nicht beachtet habe oder geehrt, obwohl er doch als mein Schöpfer eigentlich Anspruch darauf hätte. Ich bitte ihn um Vergebung meiner Sünden durch das Blut Jesu und ich will ihn ab jetzt bestimmen lassen in meinem Leben, mich ihm unterordnen. Danke, dass du mich als Kind angenommen hast. Ich habe es gegoogelt und dann sagt man das immer am Schluss. Also, in der Bibel finden wir nirgends so etwas von so einem Gebet, geschweige denn, dass es wirksam ist und meine Sünden auch tatsächlich vergibt. An Pfingsten sagt Petrus bei der allerersten Verkündigung über den Eingang ins Reich Gottes: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen zur Vergebung eurer Sünden. Sowohl die Beispiele in der Apostelgeschichte wie auch die Briefe, wenn es um Bekehrung und Neugeburt geht, bestätigen, dass Gott in der Taufe unsere Sünden abwäscht und uns seinen Geist schenkt. Ich bin mit so einem veränderten Evangelium aufgewachsen. Und es war für mich absolut nicht einfach, sowohl intellektuell als auch emotional, nur der Bibel Glauben zu schenken. Und nicht vorrangig den Menschen, die mich belehrt haben und die ich liebe. Was entsteht aus einem natürlichen, bei einer natürlichen Pflanze? Was entsteht aus einem veränderten Samen? Eine veränderte Pflanze. Und was entsteht aus einem veränderten Wort Gottes? Ein veränderter Glaube mit veränderten Auswirkungen. Da Glauben eine geistliche Sache ist, sehen wir diese nicht unbedingt so mit unseren Augen. Zum Beispiel, wie und wann Gott Sünden vergibt. Aber wie wird wohl Gott diese Veränderung beurteilen? Als ich Teenager war, gab es so Kurzfassungen von Büchern. Es waren immer 4 Bücher in einem Band. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt oder so. Bücher von so 150 Seiten wurden zusammengeschrumpft auf, sagen wir mal, 50. Und dann eben 4 waren in einem Buch. Und ein ursprünglicher Autor schrieb hinten als Kommentar: Hätte ich diese Kurzfassung vorher gehabt, dann hätte ich mein Buch direkt so geschrieben. Und ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her und ich weiß das immer noch, weil ich fand das irgendwie komisch. Ich war nie sicher, war das jetzt ehrlich oder war das nur ein Trick vom Verlag? Wird Gott sagen: Danke, eigentlich wollte ich es so, wie ihr es heute macht. Ich konnte es nur nicht richtig ausdrücken. Ihr habt recht, es gibt nicht nur den einen Weg durch Jesus, um ein gutes Verhältnis zu mir zu haben. Und wenn du ernsthaft dieses Übergabegebet betest, dann vergebe ich dir auch ohne das Wasser. Ich denke nicht, dass Gott so redet. Beatrice, würdest du für uns lesen aus Galater 1, 6 bis 8 und eine neue Folie dazu? Warte. Eins weiter. Yes.
Soll ich das jetzt hier rausnehmen?
Nee, gar nicht. Es ist egal.
Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht.
Das Problem in den Gemeinden in Galatien war, dass Juden gekommen sind und die haben zu den Christen in den Gemeinden, also jüdische Christen, haben gesagt, ihr müsst aber auch das jüdische Gesetz befolgen, sonst könnt ihr nicht zu Gott kommen. Und Paulus nennt das ein anderes Evangelium, das nicht dem Evangelium des Christus entspricht. Oder in 2. Korinther 11, Vers 4. Barbara? Nee, ich glaube, das ist nicht drauf. Nee.
Ihr scheint ohne Bedenken alles zu glauben, was die Leute euch erzählen. Selbst wenn sie einen anderen Jesus verkünden als den wir verkünden, oder einen anderen Geist als den ihr empfangen habt, oder eine andere Botschaft als die ihr geglaubt habt.
Ist genau das Gleiche in der Gemeinde in Korinth. Es wird etwas anderes gelehrt als das ursprüngliche. Einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Wenn gelehrt wird, dass Gott meine Sünden vergibt, indem ich ihn im Gebet als meinen neuen Herrn anerkenne und um Vergebung für alle meine Sünden bitte, dann ist das ein anderes Evangelium, was dem widerspricht, was Petrus und die anderen Apostel gepredigt haben. Und vielleicht hat Gott mir gerade diesen Vortrag als Aufgabe gegeben, damit ich mir quasi selbst meine Handlungsanweisungen gebe, weil das ist genau die Situation mit meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Mit meinen Eltern habe ich über Bekehrung geredet, aber wir hatten sehr kontroverse Diskussionen. Wir fanden keinen Konsens und es kamen auch verletzte Gefühle da zum Vorschein. Und so, dass ich das Thema dann nach einer Weile nicht mehr ansprach. Aber eigentlich, ich habe über das Thema nie mit meinen Geschwistern geredet. Weil ich Angst hatte vor einer, oder Angst habe vor einer Eintrübung unserer guten Beziehung. Vielleicht ist das Gottes Aufgabe an mich. Und ich bitte ihn, dass er mir Mut und Weisheit dabei schenkt. Noch etwas, was ich erwähnen möchte, was allerdings nicht zum Evangelium, zum Start des neuen geistlichen Lebens gehört, sondern eher zur Ernährung, zum Wachstum, zur Milch. Satan flüstert uns ein, dass man das ursprüngliche Wort Gottes von damals anpassen muss an unsere heutigen veränderten Verhältnisse. Sexualmoral inklusive Genderideologie und die Rolle von Männern und Frauen als die beiden größten Schlagworte. Auch das wird in der Gemeinde in Zürich momentan diskutiert. Das Wort Gottes wird angepasst an unser heutiges Denken und unsere heutige Gesellschaft. Aber mit welcher Autorität ändern wir das Wort Gottes? Sollten wir uns nicht lieber dem unterordnen, der uns gemacht hat und der am besten weiß, was gut für uns ist? Judas schreibt in seinem Brief, kämpft für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Das Interesse an diesen GVOs, gentechnisch veränderten Organismen, ist groß. Es ist bequem und es ist ertragreicher. Aber es gibt noch keine Langzeitstudien. Und man weiß nicht, wie sich der Anbau und der Verzehr, der Konsum dieser Pflanzen auf Umwelt und Lebewesen auswirken. Christliche Gemeinschaften, die alle Besucher als Geschwister akzeptieren, egal was sie glauben, genau, haben großen Zulauf. Oft richten sie sich nach dem, was die Leute hören wollen und gestalten ihre Versammlungen und Aktivitäten, sodass es ihnen gefällt. Auf den ersten Blick sind diese Gesellschaften ertragreicher. Menschen fühlen sich angezogen. Aber was sind die Auswirkungen dieses veränderten Evangeliums? Was wird Gott am Ende der Zeit zu diesen Menschen sagen? Werden sie gerettet oder nicht? Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu entscheiden. Gott fordert uns nicht auf, zu richten. Er möchte einfach, dass wir treu an ihn glauben und seinem Wort folgen. Aber wir sollen doch beurteilen. Wenn wir sehen, dass ein anderes Evangelium gepredigt wird, sollen wir die Menschen in Liebe darauf aufmerksam machen. Wir sollen mit ihnen reden, diskutieren. Und unsere Motivation dabei sollte sein, dass sie von Gottes Wort überzeugt werden, damit aus seinem Samen eine Pflanze wächst, die ihm gefällt. Vor allem, wenn es um Dinge von Bekehrung geht. Haben wir einen Auftrag, diesen Samen unter die Leute zu bringen? Was ist mit dem Missionsbefehl, den uns Liliane vorlesen wird?
Und Jesus sagt zu den Jüngern und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.
Danke. Jesus redet zu seinen Aposteln. Gilt das auch für uns, speziell für uns Frauen? Wir sollen Menschen zu Jüngern machen, indem wir sie taufen und belehren. Nach dem Tod der Apostel ist Mission hauptsächlich Aufgabe der Gemeinden. Und wir als Schwestern sollen die Gemeinde bei der Missionsarbeit unterstützen. Zum Beispiel Gebet für Mitmenschen. Ganz wichtig, Kontakte knüpfen und pflegen. Natürlich auch mit den Leuten über ihren Glauben reden. Wir können das machen in unseren Familien, in der Nachbarschaft, bei der Arbeit. Wir haben viele Gelegenheiten, jeder von uns. Oder was ist mit Freundlichkeit, Gastfreundschaft? Wir können Einladungen verteilen, wir können anwesend sein bei Vortragsreihen oder ich weiß nicht, was für Aktivitäten ihr habt. In 1. Petrus 3, Vers 15 redet Petrus zur Gemeinde. Noch etwas, was bestätigt, dass wir einen Auftrag haben. Hä? Er sagt, seid alle Zeit bereit, jedem zu antworten, der euch fragt wegen eurer Hoffnung. Ich habe es jetzt ein bisschen paraphrasiert. Kein Zitat. Also, wir sollen unseren Glauben bekennen im Alltag. Das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag. Oder in 2. Korinther 5, Vers 20, wir, in Klammern alle, sind Gesandte an Christi Stadt. Und wir bitten für ihn, für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, wir haben einen Auftrag zu leben als von Gott veränderte Menschen und auch von Gott zu reden. Ich muss gestehen, dass ich das nicht als so angenehm empfinde. Ich fühle mich nicht so gelehrt, andere zu überzeugen. Und ich habe auch Angst, dass ich keine Antworten geben kann oder etwas Falsches zu sagen oder überhaupt von meinen Mitmenschen so schräg angeguckt zu werden. Alle zwei Monate haben wir eine Standzeltaktion, wo wir so ein Zelt haben, steht Gemeinde Christi, wir haben Bibeln und verschiedene christliche Literatur und dann sind wir irgendwo in der Stadt. Und wir machen das seit, ich weiß nicht, 2 bis 3 Jahren und ich hatte immer eine gute Entschuldigung, nicht zu gehen, weil ich habe jeden zweiten Samstag gearbeitet und das war meistens an diesem einen Samstag, oder? Aber inzwischen arbeite ich nur noch einen Samstag im Monat, also war ich vor kurzem das erste Mal dabei. Und ich fand das ja gar nicht toll. Und dann kam dann einer vorbei und hat dann gefragt, wir standen zu mehreren da, warum müssen sich die Christen immer breiter machen hier in Zürich? Ja, dann war ich dann froh, dass jemand anders geantwortet hat. Aber so, das war so eine typische Situation, wo ich denke, ja, was sag ich jetzt? Aber vielleicht sollte ich gerade da lernen, öfter aus meiner Komfortzone herauszutreten. Außerdem sagt Jesus, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen werde auch ich mich schämen, wenn ich wiederkomme in Herrlichkeit. Wir haben auch einen Auftrag zu beten, allgemein für die Mitmenschen, aber speziell für Prediger oder Missionare. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, wir sollen Fürbitte tun für alle Menschen, speziell die Obrigkeiten, weil, Zitat, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus sagt, wir sollen Gott bitten, dass er Arbeiter in die Ernte sendet, weil die Ernte groß ist. Also, da haben wir einen Auftrag zu reden und zu beten. Seien wir bereit, in unseren Gemeinden und auch außerhalb standhaft bei dem zu bleiben, was Gott uns über die Entstehung eines neuen Lebens sagt und über das Wachstum im Glauben. Machen wir keine Kompromisse im Glauben. Steffi, Entschuldigung. Lasst uns beim Originalsamen bleiben, denn sein Schöpfer ist der originale Gott.